zu nutzen. Malachi. Malachi ist das Thema der Teens-Bibeltage. Die sind alle topfit, was die Teens-Bibeltage betrifft, der Rest noch nicht. Nichtsdestotrotz hören wir jetzt Worte Gottes aus dem Propheten Malachi.
Und zwar ganz konkret aus dem dritten Kapitel, die Verse 13 bis 24. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Zum Gebet darf ich Sie bitten, sich zu erheben. Und so stehen wir vor dir, treuer Gott und Vater, und können nur staunen. Mit einem Blick auf unsere Zeit und all die verschiedenen Realitäten, die uns angeboten werden. Dass du als der große und unveränderliche, mächtige, starke und Herrscher kommen wirst, dass du jetzt schon da bist, dass du regierst, dass dir nichts entgleitet, und danke für die Perspektive, die du uns schenkst. Schenk's uns auch, dass wir wirklich mit erhobenem Haupt dich ansehen, weil du nahst. Und dass all unsere Hoffnung, aber auch unser Leben und all unser Handeln, Denken und Tun auf das ausgerichtet ist, was du bist, wer du bist und was du uns geschenkt hast und schenken willst. Wir hoffen auf dich, Vater, auf dich allein, und warten auf dein Erscheinen. Schenkst, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir darin gekräftigt werden, dass es Konsequenzen und Auswirkungen hat in unseren Alltag hinein, nicht nur in unseren, auch in denen der Teens und Kinder, die jetzt heute da sind und dein Wort hören. Danke, dass du so reich beschenkst und so gnädig und barmherzig bist. Wir beten dich an. Amen.
Tatsächlich, ihr, die ihr an den Teens-Bibeltagen teilgenommen habt, habt einen fast uneinholbar großen Vorteil. Denn für euch ist das jetzt alles selbstverständlich, was ich sage. Natürlich wisst ihr jetzt, dass Malachi, dieser letzte der Propheten, ist an der Grenze vom Alten zum Neuen Testament. Natürlich wisst ihr, dass er hineingesprochen hat in die persische Zeit, in diese berühmte nachexilische Epoche, wo zigtausende von Juden wieder zurückgekommen sind in ihr Gebiet und mit Ach und Krach versucht haben, wieder ein wenig zu etablieren in diesem zerstörten Jerusalem. Natürlich wisst ihr von Esra und von Nehemia, ihr wisst vom Tempel, Wiederaufbau und all dem, was dazu gehört. Das ist euch alles bekannt, Malachi und seine Zeit. Und natürlich wisst ihr auch, dass dieser Malachi der ist, der in eine Zeit hineingesprochen hat, die ja war gar nicht so toll. Die war gar nicht so prickelnd, die war nicht so mutmachend. Denn eigentlich hat's nicht so richtig funktioniert, wie die meisten es sich erhofft hatten. Natürlich hatten sie ein bisschen gehofft, wenn sie aus dem Exil zurückkommen, wenn sie wieder neu in Israel da sind, wenn sie wieder Jerusalem haben, wenn sie wieder den Tempel haben, dann wird alles wieder wie vorher. Dann wird's wieder richtig gut, dann kommt da wieder Schwung, dann kommt da wieder Drive rein, dann geht das Ganze wieder richtig. Und es ging nicht richtig. Es war Durchschnitt. Nein, es war nicht Durchschnitt, es war Unterdurchschnitt. Und das wisst ihr. Malachi spricht in eine Zeit hinein, die ist gekennzeichnet von einer unglaublichen geistlichen Niveauabsackung. Da war echt nicht mehr viel los. Das ist etwas, was schwierig war. Ein großer Aushöhlungsprozess hatte stattgefunden. Die griechischen Philosophien tauchten am Rand auf und waren das große alternative Woke-Konkurrenzprogramm für den ollen alten jüdischen Glauben. Und deswegen merkte man das eben auch in Jerusalem. Man merkte das in Juda in dieser nachexilischen Zeit. Es war kümmerlich. Es hatte nur noch ganz, ganz wenig Format. Und es ist immer so, wenn der Glaube bröckelt, dann blüht die Religion. Dann kommt alles Mögliche, dann kommen alle möglichen Gedanken und Überlegungen. Und zur Religion gehört, also zum religiösen Geist gehört, dass er sich immer wieder in einer eigenartigen, komischen, schwankenden Position befindet. Er hat immer auf der einen Seite etwas Trotziges, das Trotzige nach dem Motto, ich mache doch alles, warum funktioniert mein Gott nicht, warum macht er nicht, was ich will, und hat auf der anderen Seite immer was Verzagtes, was Ängstliches, was nicht Beständiges. Und Trotz und Verzagtheit, diese beiden großen Gefühlswelten der Religion, die sind auf der einen Seite weit auseinander, ein Trotziger und ein Verzagter, und leider furchtbar nah zusammen. Und so war tatsächlich das Volk Juda, das wisst ihr ja alles schon durch die letzten Tage, war in einer komischen Mischung aus trotzig und verzagt. Trotzig, es funktioniert nicht, verzagt, du hast uns gar nicht mehr lieb. Und deswegen fängt ja Malachi so toll an. Im Namen Gottes fängt der an wie kein anderes, der 66 Bücher der Bibel anfängt. Nirgendwo habt ihr als ersten Satz den Satz in der Bibel stehen. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Das ist doch meine Botschaft. Das war der erste Satz. Und dann fängt Gott mit diesem eigenartig, trotzig verzagten Volk immer wieder durch Malachi an, in eine solche Diskussion einzutreten. Die Diskussion ist der Stil bei Prophet Malachi. Ihr sagt was, Gott sagt. Ihr sagt, ich sage. Ihr sagt, ich sage. Es ist ein intensives Ringen Gottes. Gott ist tatsächlich dabei. Und unter der großen Überschrift, ich habe euch lieb, steht dieser Gott hier vor den Juden der nachexilischen Zeit. Aber das wisst ihr alles schon. Jetzt sind wir im allerletzten Gespräch gelandet. Das allerletzte Gespräch ist das hier, was wir haben. Ihr redet hart gegen mich, sagt Gott durch den Propheten Malachi. Und ihr sagt, was reden wir denn? Und ich sage euch, ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Noch einmal ein letztes, abschließendes Gespräch. Das ist ja nicht gerade gut gelaufen bis hierhin. Bis hierher scheint es ja keinen großen Erfolg gehabt zu haben, das, was Gott durch Malachi seinem Volk sagen lässt. Denn das, was hier steht, ihr redet hart gegen mich, kann man eigentlich noch schärfer übersetzen, dann wird es deutlicher. Eigentlich sagt Gott zu seinem Volk, ihr redet anmaßend gegen mich. Das ist mehr, ja. Hart ist deutlich, anmaßend ist bescheuert, ja. Ihr redet anmaßend gegen mich, ihr seid in einer ganz eigenartigen, blöden Stimmung, mit der ihr da auf mich losmarschiert. Was ist denn eigentlich los? Was habt ihr denn? Dann kommen die tatsächlich aus ihren Diskussionslöchern herausgekrochen und fangen tatsächlich an zu diskutieren. Was haben sie denn? Was finden sie in ihrem Gott nicht gut? Worüber beschweren sie sich denn? Und sie beschweren sich, und ihr merkt, das ist der Klassiker, sie beschweren sich darüber, das bringt überhaupt nichts, dass wir an dich glauben. Also es ist überhaupt nicht sinnvoll, an dich zu glauben. Der Gottlose, der also ohne dich und gegen dich lebt, der ist sogar im Vorteil. Also es wäre wesentlich klüger, wenn wir gottlos wären, weil du, mein Gott, bringst es nicht. Der Dumme ist der Glaubende und der Dumme ist der Fromme und da machen wir einfach jetzt nicht mehr mit. Du, mein Gott, bist in dem, was du da so uns gegenüber tust, nicht gerecht. ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es, dass sein Gebot halten? Wir preisen die Verächter, eine Seligpreisung. Wir rühmen die Gottlosen, dass du sie gedeihen lässt. Und die Gott versuchen, die bleiben bewahrt. Boah, das ist richtig anmaßend. Das ist nicht Kleinkram. Und dann sagen wir, nein, keine Ahnung, sowas würden wir nie tun, nie würden wir Gott sowas ins Gesicht sagen. Das machen wir nicht. Hallo, wir sind eine ganz andere Sorte von Menschen heute. Was sie damals sich erlaubt haben, ist ja eine Frechheit, so Gott gegenüber aufzutreten. Ich muss sie und euch leider enttäuschen. Die waren noch richtig gut. Die waren noch richtig gut, denn die haben noch mit ihrem Gott darüber diskutiert. Die haben noch mit ihm darüber gestritten. Wir sind vielfach heute bis in den christlichen Bereich schon deutlich weiter. Wir diskutieren gar nicht mehr mit unserem Gott. Wir gehen gar nicht mehr mit ihm in einen Wettstreit ein. Wir äußern gar nicht mehr ihm gegenüber unsere Vorurteile und unsere Vorbehalte, unsere Sorgen, sondern wir haben schon Fakten geschaffen. Fakten schaffen ist mehr als noch diskutieren. Fakten schaffen sagen, da sind wir schon durch. Ich muss mit diesem Gott gar nicht mehr sprechen. Ich mache sowieso, was ich will. Das heißt, ab und zu gucke ich mal nach, passt mir das, was mein Gott sagt, in mein Konzept? Rein damit. Passt es nicht, ist es nicht zeitgemäß, kommt es nicht mehr so an, dann tschüss. Aber da muss ich gar nicht mehr mit Ihnen diskutieren drüber. Ich bin ja schön blöd, wenn ich mit Ihnen noch diskutieren würde. Ich bin schon weiter im Abstiegskampf als Sie damals. Das Niveau eines Propheten Malachi war noch Gold gegenüber dem, was wir vielfach heute unter uns haben. Im Christen, nicht bei den Heiden, sondern im christlichen Feld. Weil ins christliche Feld hinein ganz, ganz viele heute nur noch das von Gott aufnehmen, nur noch das von Gott adaptieren, nur noch mit dem konform gehen, was ihnen in ihren derzeitigen Stiefel passt, was ihnen nützt, was ihnen was bringt. Und es bringt mir was an Anerkennung, es bringt mir was an Stimmigkeit, es bringt was an gutem Gefühl, das ist ja ganz wichtig heute, es bringt mir was die Mehrheit meiner Gesellschaft will, das bringt mir, da mache ich mit. Ansonsten, Gott, brauchen wir gar nicht mehr diskutieren, da sind wir schon durch. Und jetzt kommt etwas Überraschendes, dass Gott jetzt nicht sagt, gut, tschüss. So, dass Gott sagt, ich habe euch lieb. Und nicht nur dieses softige, sondern tatsächlich, ich habe euch lieb. Und deswegen schicke ich meinen Propheten Malachi und ich gehe mit euch in die Diskussion. Ihr wollt über Gerechtigkeit sprechen? Oh, das ist ein gutes Thema, sagt Gott. Zum Thema gerecht habe ich auch noch ein paar Wörtchen zu sagen. Und jetzt macht Gott in diesen Versen, Malachi 3, die Tür weit auf. Es fällt ganz, ganz viel Licht in diesen sumpfigen Mief des nachexilischen Judentums. Und das Erste, was Gott denen hier sagt, ist übrigens zum Thema Gerechtigkeit folgende Botschaft an euch und alle Welt. Ich, der lebendige Gott, bin gerecht. Ich bin gerecht. Und ich bin so dermaßen gerecht, dass ihr euch darauf verlassen könnt, dass ich mit einer strahlenden Gerechtigkeit an meinem Gerichtstag alles klarstellen werde. Es kommt aus ein Gerichtstag, das ist im Alten Testament und auch im Neuen Testament klare Botschaft. Das ist Glaubensbekenntnis seit 2000 Jahren. Von dort wird er kommen zu richten, das ist selbstverständlich. Er wird Gerechtigkeit demonstrieren. Und diese Gerechtigkeit wird demonstriert an seinem Recht. Sein Recht ist das letzte, das absolute, das geltende Recht. Alles andere Recht, das haben wir ja in den letzten Jahren erlebt, ist so dermaßen variabel. Je nachdem, wer gerade wie meint, was Recht ist, sagt, was Recht sein soll. Aber an einer Stelle ist eine beständige Gerechtigkeit. Und Gott sagt, das Gesetz ist gegeben mit Mose. Und dann werde ich mein Recht aufrichten und dann wird mein Recht durchgezogen und dann werdet ihr erleben, die Verse 22, 19, 21, die sagen es deutlich, wie das werden wird, wenn ich, der gerechte Gott, dann tatsächlich auftrete. Ich komme, ich zeige meine Gerechtigkeit. Allerdings muss man sagen, wenn ich da meine Gerechtigkeit zeige, dann wird sich in dem Augenblick, wo meine Gerechtigkeit offenbar werden wird, wird natürlich ganz viel an innerweltlichem Gerechtigkeitssumpf plötzlich sich ganz anders darstellen. Deswegen ist ein Riesenvorteil, verstehen wir, es ist ein Riesenvorteil, wenn wir heute schon einen ganz kleinen Blick in die Welt der Gerechtigkeit Gottes tun können, damit wir uns nicht täuschen lassen von dem, was wirklich gilt. Das Recht, was gilt, ist nicht das Recht, was derzeit gilt, sondern das Recht, was gilt, ist das Recht, das der lebendige Gott ein für alle Mal festgelegt hat. Und zwar für alle Menschen, für alle Zeiten in seinen Worten. Das ist natürlich wohltuend zu wissen, wenn ich also wissen will, mein Gott, was ist denn bei dir gerecht? Was ist denn bei dir richtig? Was gilt denn vollkommen unabhängig von gesellschaftlichen Veränderungen und Trendsettings und was auch immer sonst irgendwie uns bestimmen mag? Dann sagt Gott, dann schaue in meine Worte, die ich gegeben habe, da siehst du, was ich als gerecht ansehe und was Gerechtigkeit ist und was Gerechtigkeit sein wird. Und an diesem Maßstab werde ich alle messen. Gott ist gerecht. Und an seiner Gerechtigkeit wird alles gemessen. Das ist ja gut, merkt ihr das? Das ist gut, dass man das wieder weiß. Denn indem man das wieder weiß, wird man dann wieder ein bisschen wachgerüttelt und taucht man aus dem alltäglichen Gedanken- und Gefühlssumpf ein bisschen auf und kommt in die Klarheit Gottes und erkennt wieder, das, was du sagst, ist wichtig. Das, was du willst, ist wesentlich. Deine Gerechtigkeit, die ist absolut in die Mitte zu setzen. Ich bin gerecht. Das ist die eine große Botschaft Gottes. Halte dich an den Worten meiner Gerechtigkeit. Aber das ist nicht alles. Der zweite Gedankengang ist ja nicht nur ich bin gerecht, sondern der zweite Gedankengang in diesem Malachi 3 Text ist ja, ich mache auch gerecht. Ich mache gerecht. Nicht du, der Religiöse macht sich gerecht. Was für ein alter Irrtum, was für ein uralter Irrtum. Und das muss man einmal in seinem Kopf reinkriegen, dann hat man immer wieder beruhigende oder irritierende Déjà-vus, weil man immer wieder entdeckt, dass es immer wieder auftaucht. Das ist ganz tief in unser Menschsein hineingeprägt zu meinen, wir wären irgendeiner Art und Weise in der Lage, eine Form von Gerechtigkeit hinzukriegen, zu schaffen, so zu leben, wie es Gott entspricht. Man kann das an Religionen festmachen, man kann das aber auch an den unterschiedlichen Ideologien festmachen, auch den ganz modernen Ideologien, die Ersatzgötter setzen, kann man es immer wieder festmachen. Dieser ganz tief im Menschen verankerte Gedankengang, ich schaffe durch mich und durch mein Wesen, mein Leben, meine Gesellschaft, meine Normen, schaffe ich eine Form von Gerechtigkeit. Riesige Weltanschauungen sind mit dem Gedankengang ins Rennen gegangen. Riesige Weltanschauung. Wenn wir das letzte Jahrhundert denken, dann wissen wir miteinander von ganz großen Weltanschauungen, die mit dem Schaffen einer Gerechtigkeit, mit dem Schaffen einer neuen, besseren Welt, ob die nun braun oder rot gefärbt war, ins Rennen gegangen sind. Und das hat Millionen von Menschen das Leben gekostet. Dieser tief Menschen verankerte Gedankengang, ich schaffe es, ich mache das, ich bin gut, ich kriege das hin. Gemeinsam sind wir in der Lage dazu, eine neue Welt, eine neue Form zu schaffen, wie auch immer sie dann von der neuen Ideologie aussieht, wird scheitern. Er wird scheitern. Und deswegen stehen natürlich Christen ganz modern in unserer Zeit ein wenig bibbernd daneben, wenn sie gesellschaftspolitische Entwicklungen sehen, wo wir merken, da werden wieder neue, moderne Formen von ich schaffe Gerechtigkeit ins Leben gerufen mit fatalen Konsequenzen im gesamten gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen Sinn. Und deswegen ist das so wichtig, was hier Malachi sagt. Ich schenke euch Gerechtigkeit. Nicht ihr, die Menschen, schafft Gerechtigkeit. Überfordert euch nicht und überhöht euch nicht. Ich schenke euch Gerechtigkeit. Das ist ja mitten im Malachi 3 noch, mitten am Rand des Alttestamentes, wunderschöne neutestamentliche Luft, die uns da entgegenkommt. Gott schenkt Gerechtigkeit. Wie sieht die aus? Es gibt den Tag, den ich machen will. Dann werdet ihr mein Eigentum sein. Ich habe da ein Gedenkbuch vorbereitet, in die ich hineingeschrieben habe, die, derer ich mich erbarme. Und da wird es wie Vater und Sohn, Vater und Tochter sein. Das ist die neue Sprache. Die Sprache ist nicht, bin ich gut genug? Habe ich die Norm erreicht? Habe ich den Level geschafft? Habe ich mein Paket hingekriegt, dass ich vor diesem Gott bestehen kann? Gott sagt nein, nein. Ganz, ganz, ganz anders. Ich schaffe Gerechtigkeit. Ich bin der Gerechte und ich schaffe Gerechtigkeit, indem ich dir Gerechtigkeit schenke. Das ist der Grund, mit dem wir zusammen sind. Das ist die Basis. Zu wissen, lebendiger Gott, das ist mein Glück meines Lebens, dass du mich ansiehst als den, der gerecht ist, der in das Gedenkbuch hineingeschrieben worden ist, der dein Eigentum ist, dessen du dich erbarmt hast, der für mich Vater geworden ist. Und da können wir gar nicht anders, da müssen wir ins Neue Testament hineingucken und wollen ja ins Neue Testament hineingucken und wissen, diese Gerechtigkeit, von der hier in Malachi 3 die Rede ist, die haben wir durch Jesus Christus geschenkt bekommen. Und so sitzen wir heute Morgen hier zusammen und hören diesen Gottesdienst mit und die wir an Jesus Christus glauben, wissen, ja, das ist der Grund, das ist die Basis, dass wir Menschen sind, die durch das stellvertretende Sterben von Jesus Christus am Kreuz eine geschenkte Gerechtigkeit bekommen haben. Wir sind vor Gott gerecht. Ich gehöre ins Gedenkbuch Gottes. Er hat sich meiner erbarmt. Ich bin bei ihm in der Rolle eines Sohnes, einer Tochter, die durch Jesus Christus zu Gott, dem Vater, kommen darf. Was für ein riesengroßes Geschenk. Und wer das begriffen hat, bei dem geschieht eine weitere Verwandlung. Nicht nur die Verwandlung, die wir vorhaben, dass man die Gerechtigkeit Gottes gesehen hat, sondern die Verwandlung dessen, dass man sagt, das ist ja unglaublich, Gott hat mich gerecht gemacht. Und wenn Gott mich gerecht gemacht hat, dann hat er mir ja alles, absolut alles geschenkt. Das heißt, alle meine Handlungen, alles, was ich jetzt tue, das tue ich ja. Ja, warum tue ich das eigentlich? Warum lebe ich denn so, wie ich lebe? Warum folge ich denn so Jesus nach, wie ich Jesus nachfolge? Ich mache das doch nicht mehr, um bei Gott anzukommen. Ich bin doch schon bei Gott angekommen. Ich mache das doch nicht mehr, um noch was zu erreichen. Ich habe doch schon alles erreicht. Sondern ich lebe so, weil ich mit dem, wie ich lebe, meinem Gott die Ehre geben möchte. Und deswegen, wenn wir Gottesdienst feiern, dann haben wir da keinen Zweck damit nach dem Motto, dann bin ich wieder nett und fromm und der mag mich wieder ein bisschen mehr. Und wenn ich gehorsam bin, dann denke ich nicht, naja, es ist schon sinnvoll, das Gericht kommt ja schließlich noch. Und wenn ich einen ganz guten Lebensstil praktiziere, dann sage ich nicht, ich muss mich noch ein bisschen absetzen vom gesamten gesellschaftlichen Untergang, sondern alles, was ich tue, tue ich und lebe ich und handle ich und denke ich und rede ich, weil der lebendige Gott dadurch geehrt werden soll. So wie ich lebe, mich an seiner Schöpfung, seinem Versorgen, seiner Liebe, seiner Treue, seiner Barmherzigkeit freue, so wie ich an seine Ordnungen halte, in allen Veränderungen, die um mich herum geschehen, bringe ich damit ihm, dem lebendigen Gott, den Dank zum Ausdruck, dass ich die Gerechtigkeit geschenkt bekommen habe. In dem Sinn, raus aus der Verzagtheit, es gibt aber keinen Grund zur Verzagtheit. Raus aus diesem Trotz, es gibt keinen Grund zum Trotz. Rein in diese Freude, jeden Tag in dem Umfeld, in dem wir sind, unserem Gott eine Freude zu sein mit dem, was wir leben und wie wir leben. Ich reagiere auf die geschenkte Gerechtigkeit. Aber wir ahnen, das ist nicht nur so, dass Gott gerecht ist und dass er uns gerecht macht. Sondern Malachi sagt ja noch ein drittes, er sagt, und er erfüllt auch alles ganz gerecht. Er ist der gerecht erfüllt. Denn er sagt ja hier, Das kannst du jetzt noch gar nicht sehen, du der Glaubende, du kannst es noch gar nicht wahrnehmen, denn du bist ja noch in diesem noch nicht sehen, von dem der Kolosserbrief das ja uns so deutlich sagt. Ihr, die an Jesus Christus glaubt, ihr lebt im noch nicht sehen. Wenn aber der Christus erscheinen wird und ihr sehen werdet, dann wird auch offenbar werden, dann wird es sichtbar werden. Und das beschreibt der Prophet Malachi im Namen Gottes mit einem wunderschönen Bild. Er sagt, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, Euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tag, den ich machen will, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Der lebendige Gott ist nicht nur gerecht, er macht und schenkt nicht nur Gerechtigkeit, sondern erfüllt auch seine Gerechtigkeit. Er wird es erfüllen. Das steht aus. Und deswegen ist es eine ganz, ganz wesentliche Perspektive für Menschen, die an Jesus Christus glauben, dass sie nach vorne schauen und Ausschau halten auf das Entgegenkommen des lebendigen Gottes als Sonne der Gerechtigkeit mit diesen Strahlenflügeln des Heils. Der lebendige Gott kommt in Jesus Christus zurück. Darauf warten Christen. Das ist das Ziel. Jesus kommt zurück. Und wenn Jesus zurückkommt, dann wird ein Heilungsstrom durch diese Welt hindurchgehen. Das ist für uns unvorstellbar. In allen Dimensionen. Ich weiß nicht, welche Dimension diesen Moment für Sie oder für dich besonders wichtig ist. Vielleicht ist für dich, dass das persönliche, auch physische Heil werden, was ganz, ganz wesentlich ist. Das kann gut sein. Mit dem lebendigen Gott und seinem Auftreten in dieser Welt, seinem sichtbaren Auftreten, wird es auch ein Heil werden, ein physisches, psychisches, geistiges Heil werden geben. Ein nicht mehr an Krankheit, ein nicht mehr an Tod, ein nicht mehr an den alten Mächten, beschreibt uns Offenbarung Kapitel 21. Wenn man das sich vergegenwärtigt, dann spürt man etwas von der Sonne der Gerechtigkeit und von den Strahlenflügeln des Heils. Wenn man sich das klar macht, dass es in der zukünftigen Welt keine Krankenhäuser mehr braucht. Wow! Keine Psychiatrien. Keine Beerdigungsunternehmer mehr. Keine Friedhöfe. Sonne der Gerechtigkeit, strahlende Flügel des Heils. Vielleicht ist aber auch für Sie und für dich gar nicht dieses individuelle Heil und Gesundwerden, die neue Leiblichkeit aus dem ersten Korintherbrief so wichtig, sondern vielleicht leiden wir miteinander an diesem furchtbaren Desaster der Macht der Sünde in allen Bereichen. Natürlich geht das gesellschaftspolitisch riesengroß vor uns stehend. Was für ein Desaster. Aber das geht ja bis in mein kleines individuelles Herz hinein. Natürlich. Was ist für ein Geschenk zu wissen, wenn diese Sonne der Gerechtigkeit kommt. Wenn diese Heilstrahlenflügel auftauchen. Dann hat die Macht des Bösen keine Chance mehr. Wo das Licht ist, vergeht die Finsternis. Was für ein Hoffnungshorizont. Das lebendige Gott sagt, ich werde mit diesem riesendämonischen Monster, das diese Welt so kaputt macht und drangsaliert, ich werde damit ein Ende machen. Warte auf das Erfüllwerden meiner Gerechtigkeit. Vielleicht hängen wir aber noch an ganz anderen Dingen, wo wir sagen, mein Gott, das ist doch noch, das geht alles so gar nicht. Guck dir doch dein auserwähltes Volk Israel an. Guck dir doch deine Gemeinde an. Schau dann, wie viele Stellen sie in diesem Augenblick Jesus Leute nicht so friedlich und nett wie hier im großen, kleinen Saal der Höhe zusammensitzen, sondern wo Jesus Leute in den größten Schwierigkeiten zusammen sind. Gott sagt, ja, das weiß ich. Aber jetzt warte auf die Sonne der Gerechtigkeit und die Strahlenflügel des Heils. Stell das mal vor, bitte stell das doch dir mal vor, was das sein wird, wenn die vielen, vielen Jesus-Leute, die unter Druck ihr Leben leben müssen, wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht und die Gefängnisse dieser Welt, die Jesus-Leute freigeben, wenn die Unterdrückungssysteme dieser Erde ein Ende haben. Wenn Menschen den Namen Jesu nennen dürfen, ohne dass das für sie zu Einschränkungen, zu Unterdrückung, zu fatalen Folgen führt. Sonne der Gerechtigkeit, Heil unter ihrem Flügel. Merken wir brauchen das unbedingt. Oh mein Gott, ich habe mich mit hineinziehen lassen, in einen Sumpf aus Trotz und Verzagtheit und habe vergessen, dass du der Gerechte bist und dass du mir Gerechtigkeit geschenkt hast. Aber ich habe vor allem vergessen, dass du kommen wirst und Gerechtigkeit erfüllen wirst. Und ich spüre es schon jetzt, das wird ja unglaubliche Auswirkungen haben. Und die Bibel hat ganz verschiedene Bilder. Hier hat sie ein besonders kräftiges Bild. Das Bild, was sie hier gebraucht ist, da braucht man kein Agrarstudium für, dann werdet ihr, so heißt es ja hier, dann werdet ihr springen wie die Mastkälber. Ich weiß, was jemand manchmal gesehen hat. Also ich bin ja auch nicht gerade der Agrartyp, aber das habe ich schon tatsächlich mehrfach gesehen. Das hat schon was. Wenn diese Kälber so richtig in Fahrt geraten und da rumhüpfen, ja, und dann geht das nicht ordentlich, schön, gleichmäßig, deutsch, viereckig zu, sondern das wird dynamisch, das wird, wenn die aus ihren Boxen raus dürfen, da rumtollen, aus einem, man spürt das förmlich ab, einem Lebenswillen, einer Lebensfreude. Stellen Sie mal vor, wenn wir, ich weiß, das emotional ein bisschen gedeckelt sind, aber wenn wir uns das nur mal vorstellen, Sie müssen es ja nicht machen, ja, aber nur mal sich vorstellen, was das bedeutet, was für eine Freude das bedeutet. Dass selbst wir, das ist wahrscheinlich die schwierigste Gruppe an Kälbern, wenn selbst wir tatsächlich uns in Bewegung setzen, weil der lebendige Gott ein unglaubliches Heil geschaffen hat. Ihr werdet es sehen, sagt Gott, ihr werdet es sehen. Das muss ich euch sagen. Ich habe euch lieb, hat auch Gott gesagt. Und ich habe euch wirklich lieb. Und deswegen lasse ich euch nicht in eurer anmaßenden, trotzigen, verzagten Haltung. Ich lasse das nicht zu. Weil ich euch lieb habe. Und deswegen sage ich euch das. Die einem innerweltlichen Gerechtigkeitssiff vor euch hindümpelt. Ich allein bin der Gerechte. Sieh meine strahlende Gerechtigkeit. Der du immer wieder neu in das alte Religionsmuster abdriftest. Erkenne, dass ich dir Gerechtigkeit geschenkt habe. Und dass du jetzt antworten darfst in deinem Leben mit Dankbarkeit auf die geschenkte Gerechtigkeit. Und die du innerweltlich unterzugehen drohst im Strudel nach unten. Sieh es, ich komme und ich erfülle Gerechtigkeit. Und dann wird die Sonne der Gerechtigkeit und die Strahlenflügel des Heils das schaffen. Und so konnten die damals leben. In der nachexilischen, unterdurchschnittlichen Zeit. Und so können sie leben. Das sagt er ihnen und das sagt er mir. Ich bin gerecht, ich schenke Gerechtigkeit, ich erfülle Gerechtigkeit. Vergiss das nicht, denn ich hab dich lieb. Wir beten. Und so ehren und beten wir dich an, du einziger, du wahrhaftiger, du gerechter Gott. Und Vater in Jesus Christus, und danken dir, dass du dich nicht abschrecken lässt von unserer trotzig verzagten Haltung. Danke, dass du uns reinigst von all unserer Schuld. Und wir preisen dich heute Morgen darüber, dass du uns deine Gerechtigkeit in Jesus geschenkt hast. Dass wir in deinem Gedenkbuch stehen, dass du dich erbarmt hast, dass wir Kinder sind von dir in alle Ewigkeit. Wir danken dir für dieses Geschenk, das uns glücklich macht, indem wir auch heute und morgen und übermorgen sein und leben dürfen. Und wir beten dich darüber an, dass du nicht nur gerecht bist und Gerechtigkeit schaffst und schenkst, sondern dass du auch die Gerechtigkeit erfüllen wirst. Du wirst kommen. Und wir freuen uns heute schon darauf, wenn du kommst. Wenn die Sonne der Gerechtigkeit und wenn die Strahlenflügel des Heils sichtbar werden. In allen Dimensionen. Und mit dieser Hoffnung gesättigt, gehen wir weiter unseren Weg. Dank, dass du uns lieb hast. Du Gerechter, Gerechtigkeit schenkender und Gerechtigkeit erfüllender Gott. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.